Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info. Es ist Mittwoch, der 26. April. Das sind unsere heutigen Themen.
Unsere jemenitischen KollegInnen erzählen, dass sie sich täglich entscheiden müssen, sollen sie mit dem wenigen Geld essen oder Medikamente kaufen.
Do they spend the very little resources they have on food or on medicines? Is the question they have to haggle with every day.
Gestern schnürte die UNO zusammen mit anderen Akteuren ein Hilfspaket für den Jemen. Doch wird das Geld das Leiden im kriegsgebeuteten Land wirklich lindern? Dann?
Medienfreiheit ist ein Ding, das man vielleicht zu wenig spürt, was es bedeutet. Ich denke, wenn man Leute fragen würde, was ist wichtig, würden sie nicht sagen Medienfreiheit, sondern sie würden sagen Demokratie. Demokratie basiert aber darauf, dass ich mir eine Meinung bilden kann und dass ich sie mir frei bilden kann.
Noch nie war die Medienfreiheit so bedroht wie heute. Die Weltrangliste der Pressefreiheit 2017 widerspiegelt die geschwächten Demokratien. Und?
Firmen stellen sich auf den Standpunkt, es ist legal, solange die Standards so sind, machen wir ja nichts anderes als ein legales Geschäft.
Großkonzerne vergiften weiter, doch der Widerstand ist gewachsen. Ein halbes Jahr nach dem Schmutzdiesel-Enthüllungen von Public Eye. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Michael Spahr die aktuellen Meldungen des Tages.
Gestern hat die türkische Luftwaffe Angriffe in Nordsyrien und im Nordirak geflogen. Das melden Beobachter und Beobachterinnen vor Ort und die türkische Armee. Bei den Angriffen seien mindestens 20 Menschen getötet worden. Die türkische Armee behauptet, der Angriff habe Kämpferinnen und Kämpfern der kurdischen Miliz YPG gegolten. Diese wird von der Türkei als terroristisch eingestuft. Lokale kurdische und jesidische Quellen berichten jedoch, bei den Angriffen seien auch Zivilisten und Zivilistinnen ums Leben gekommen, worunter Mitarbeitende der freien Radios Stimme Rojava und Chira Radio. Die Medienzentren seien gezielt bombardiert worden, berichtet die YPG, welche einen großen Teil des Nordens von Syrien kontrolliert. Sympathisanten und Sympathisantinnen der autonomen kurdisch-syrischen Provinz Rojava haben gestern in Bern an einer kleinen Kundgebung ihre Solidarität bekundet. Endlich soll etwas Licht in die Blackbox Betznau kommen. Die Umweltorganisation Greenpeace hat erfolgreich vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt und erhält nun Akteneinsicht in einen Bericht zum Zustand des Atomkraftwerks. Schon länger ist bekannt, dass es im AKW Betznau zahlreiche Mängel hat. Als Greenpeace die Veröffentlichung einer Mängelliste forderte, erhielt sie statt dem fast 1000-seitigen Dossier nur einen 50-seitigen Ausschnitt. Der Rest war geschwärzt wegen Geschäftsgeheimnissen, wie es die Atomaufsichtsbehörde ENSI begründete. Da es um ein öffentliches Interesse gehe, zu wissen, wie stark Betznau beschädigt ist, klagte Greenpeace. Erfolgreich. Allerdings wird das Dokument erst veröffentlicht, wenn Betznau 1 wieder läuft. Im Moment steht der Betrieb dieses Reaktors still. Inzwischen wurden nämlich zahlreiche neue Mängel im AKW entdeckt. Eine Journalistin und 27 Hausbesetzer und Besetzerinnen wurden in Luzern zu Bußen verurteilt. Das berichten Zentral Plus und Radio Dreifach. Ihnen wurde Hausfriedensbruch vorgeworfen, das, weil sie vor einem Jahr in Luzern eine leerstehende Villa besetzt hatten. Das Kollektiv Gundula verließ zwar das Gebäude nach einem Monat freiwillig, trotzdem beharrte der Hausbesitzer Jürgen Bodüm auf seiner Klage. Neben dem Besetzerinnenkollektiv richtete sich diese auch gegen Medienschaffende von Zentral Plus und Radio Dreifach, die sich im besetzten Haus aufgehalten hatten. Von ihnen wurde nun die Zentral Plus-Reporterin verurteilt. Der Grund, sie habe den Hausbesitzer nicht um Erlaubnis gefragt, das Grundstück zu betreten. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig und können noch angefochten werden. Vor 2 Wochen haben Hausbesetzer und Besetzerinnen des Gundula-Kollektivs eine weitere Liegenschaft des umstrittenen dänischen Investors Bodüm besetzt. Das Gebäude in Luzern steht ebenfalls seit langem leer und ist vergammelt, wie Bilder von Radio Dreifach zeigen. Diese Besetzung wurde von der Polizei gewaltsam geräumt. Mehr zum Thema Medienfreiheit hören Sie später in dieser Sendung. Die SP-Grossrätin aus dem Tessin, Lisa Bosia-Mirra, bereue ihre Tat nicht. Das hat sie gestern gegenüber Watson erzählt. Sie wurde wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz verurteilt, weil sie letzten Sommer Geflüchteten geholfen hat, in die Schweiz einzureisen. Sie habe 9-mal Menschen illegal über die Grenze gebracht, wurde ihr vorgeworfen. Lisa Bosia-Mirra hält fest, sie habe mit den Behörden kooperiert. Obwohl ihr Engagement illegal war, sei sie von der Rechtmäßigkeit ihres Handelns überzeugt. Im Februar wurde ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe mit dem Preis Alp Uvecht ausgezeichnet. Zum Wetter. Morgen Donnerstag regnet es wiederum fast den ganzen Tag. Die Höchsttemperatur beträgt 6 Grad. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf 0 Grad. Übermorgen Vormittag kann es deshalb sogar in der Region Bern noch einmal schneien. Im Laufe des Tages wird es dann langsam wieder wärmer, nämlich bis zu 9 Grad. Auch die Sonne kann sich dann am Freitagnachmittag wieder zeigen. Am Wochenende sollte es dann wieder sonnig und relativ warm werden.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Krieg im Jemen dauert schon über 2 Jahre. Nun verstärkt eine Hungersnot die humanitäre Katastrophe. BeobachterInnen gehen davon aus, dass beinahe 20 Millionen Menschen unterernährt sind. Im Land an der Südspitze der arabischen Halbinsel kämpfen die Houthi-Rebellen gegen die Regierung. Die Regierung wird dabei vom Nachbarland Saudi-Arabien unterstützt, logistisch auch von den USA, Frankreich und Großbritannien. Diese westlichen Mächte verkaufen Waffen in das kriegsgebeutelte Land, laut verschiedenen Medien sogar international geächtete Streubomben. Auf der einen Seite also das Geschäft mit dem Krieg, unter welchem vor allem die Zivilbevölkerung stark leidet. Gleichzeitig aber soll die humanitäre Hilfe gestärkt werden. Gestern schnürte die UNO an einer Geberkonferenz in Genf ein Hilfspaket über 1 Milliarde Franken. Doch kann dieses das Leid der Zivilbevölkerung lindern? Ich habe mit dem stellvertretenden ärztlichen Direktor von Médecins Sans Frontières Schweiz, Tamam Aloudat, gesprochen.
In Yemen there has been a war now for about 2 years. The so-called Houthi rebels are fighting against the government. Allegedly the Houthis are supported by Iran. The government though is supported by Saudi Arabia and some Western countries.
Seit ungefähr 2 Jahren gibt es Krieg im Jemen. Die Houthi-Rebellen bekämpfen dabei die Regierung. Der Iran unterstützt mutmaßlich die Houthi-Rebellen. Die jemenitische Regierung erhält Hilfe aus Saudi-Arabien und einigen westlichen Ländern. Nun wird das Land auch von einer Hungersnot heimgesucht. Millionen von Menschen sind davon betroffen. Man geht davon aus, dass gut 2/3 der jemenitischen Bevölkerung an Hunger leidet. Inwiefern beeinflussen sich diese 2 Krisen, also die Hungersnot und der Krieg, gegenseitig?
Yemen is the poorest Arab country and has been so for a while. And even before the 2015 conflict, the rates of malnutrition in children has been extremely high. It has been more than 30% of the children in Yemen having chronic malnutrition.
Jemen ist das ärmste arabische Land. Das war schon so, bevor der Konflikt ausgebrochen ist. Bereits damals waren 1/3 aller Kinder mangelernährt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen haben jedoch dazu geführt, dass es für die Betroffenen noch schwieriger geworden ist, Hilfe zu bekommen. Deswegen hat sich die Lage für die gesamte Bevölkerung noch einmal massiv verschlechtert. Vor allem in Regionen, welche stark vom Krieg betroffen sind, sind die Nahrungsmittelpreise in die Höhe geschnellt. Somit haben viele Menschen keinen Zugang mehr zu Essen. Es ist nicht außergewöhnlich, dass ein Konflikt die Nahrungsmittelsicherheit der Bevölkerung gefährdet. In Jemen ist diese Gefahr jedoch besonders hoch, da bereits vor dem Krieg bis zu 90% der Lebensmittel eingeführt werden mussten. Das Elend, welches wir heute sehen, ist also das Resultat eines restriktiven Konflikts, welcher es den Leuten verunmöglicht, humanitäre Hilfe zu erlangen.
And what we are seeing today is a direct result very restrictive conflict that is preventing people from getting enough assistance that they need.
Der Jemen hat nur zwei direkte Nachbarländer, Saudi-Arabien und den Oman. Kann die jemenitische Bevölkerung in diese zwei Länder flüchten und ist dann dort in Sicherheit?
No, to my knowledge, there isn't a possibility for the civilian population to escape. What is happening in Yemen is more of an internal displacement. So,
nein, nach meinem Wissensstand gibt es für Menschen in Jemen keine Möglichkeit zu fliehen. Was es jedoch gibt, ist Migration innerhalb der Landesgrenzen. Menschen fliehen von Konfliktherden in andere Regionen, welche sie als sicher wahrnehmen. Das Problem ist jedoch, dass solche Vertriebene oft schwer aufzufinden sind. Sie verstecken sich in Schulen oder öffentlichen Gebäuden und haben keinen Zugang zu humanitärer Hilfe. Wie wir wissen, ist die Lage von Menschen, welche innerhalb des Landes wegen eines Krieges migrieren, generell schwieriger als Geflüchtete, die sich außerhalb der Kriegsregion niederlassen. Dies ist nicht nur im Jemen so, sondern auf der ganzen Welt. Das macht uns am meisten Sorge, dass wir den Menschen, welche flüchten mussten, keinen Zugang zu medizinischer und humanitärer Versorgung anbieten können.
So what worries us is the access of internally displaced people to proper healthcare and to other sorts of assistance.
Dr. Tamam Aludat, Sie sind stellvertretender ärztlicher Direktor von Médecins Sans Frontières Schweiz. Wie sieht die Arbeit Ihrer Mitarbeitenden im Jemen aus? Ist es möglich, der Bevölkerung vor Ort medizinische Unterstützung zukommen zu lassen, trotz des Krieges?
It's a massive struggle in Yemen. This is a country of more than 20 million people with what is practically now a collapsing health system and a nearly falling apart economy with many, many people injured. But
eine medizinische Versorgung zu gewährleisten, ist ein riesiger Kampf im Jemen, ein Land mit mehr als 20 Millionen Einwohnern, in welchem das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, die Wirtschaft am Boden liegt und viele Menschen verletzt sind. Trotzdem, zurzeit leiten wir 12 Krankenhäuser und unterstützen 18 weitere medizinische Einrichtungen. Aber es ist nicht einfach. Es gibt viele Tote und Verletzte. Den Zugang zu den Spitälern aufrechtzuerhalten ist oft schwierig. Verschiedene Krankenhäuser wurden angegriffen und beide Kriegsparteien sind sehr restriktiv. Sie erlauben es nicht, dass humanitäre Hilfe ungehindert ins Land geflogen werden kann. Unsere jemenitischen KollegInnen erzählen, dass sie sich täglich entscheiden müssen, sollen sie mit dem wenigen Geld essen oder Medikamente kaufen.
Do they spend the very little resources they have on food or on medicines? Is the question they have to haggle with every day.
Bald sollte jedoch mehr Geld ins Land an der Südspitze der arabischen Halbinsel fließen. Gestern Dienstag schnürte die UN in Genf zusammen mit anderen Akteuren ein Hilfspaket über 1 Milliarde Franken. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wird das Geld die humanitäre Katastrophe, welche sich zurzeit abspielt, lindern können?
It is first a very positive thing that there is attention and such promises for support for humanitarian assistance to Yemen. I think there are a few conditions for this political will and these pledges to become actually useful in reducing the suffering of Yemenis.
Es ist eine gute Sache, dass die Aufmerksamkeit nun auf dem Jemen liegt und es Versprechen gibt, humanitäre Hilfe zu organisieren. Ich denke jedoch, dass es einige Bedingungen gibt, damit diese Versprechen überhaupt in die Tat umgesetzt werden können. Erstens müssen die Versprechen auch wirklich in Spenden umgewandelt werden und zweitens müssen die Akteure verstehen, dass die Einschränkungen für humanitäre Hilfe im Jemen sehr groß sind. Es braucht also auch großen politischen Druck auf die Kriegsparteien, diese Einschränkungen zu lockern. Solange dies nicht passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Situation verbessert. Dann muss der nächste Schritt sein, politischen Druck auszuüben, damit der Konflikt gestoppt wird und zivile und medizinische Infrastrukturen geschützt werden. Ein solcher Schutz wäre eigentlich auf Basis der internationalen Menschenrechte und der Genfer Konvention garantiert. Solange der Krieg nicht stoppt, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass solche Versprechen ohne politischen Druck auf die Kriegsparteien die Situation im Jemen verbessern werden.
Until the conflict stops, until people put the life and survival of the civilian population, it is hard to conceive promises improving the situation without actual political capital and pressure behind them.
Sagt Tamam Aludat, stellvertretender ärztlicher Direktor von Médecins Sans Frontières Schweiz.
Rabe Info.
Das postfaktische Zeitalter ist in aller Munde. Alternative Wahrheiten haben Hochkonjunktur. Wegen Internet und Social Media, wegen Terrorbekämpfung und Sparmaßnahmen bei unabhängigen Medien. Vor allem aber haben Fake News, Propaganda, Medienbashing und Repression gegen Medienschaffende massiv zugenommen, weil sich in immer mehr Demokratien autoritäre Machthaber breit machen. Das zeigt die aktuelle Weltrangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, ROG. Fazit: Die Pressefreiheit war noch nie so bedroht wie heute, seit dem Jahre 2002, seit es die Rangliste gibt. Wilma Rall fragte Bettina Büsser, Koordinatorin von ROG Deutschschweiz, warum.
Das sind die Diktatoren, die keine Meinungen neben sich dulden. Das sind die Kriegsschauplätze wie im Jemen, wie in Syrien. Und dann gibt es diesen sehr unheilvollen Trend, den wir in den demokratischen Ländern feststellen, die neuen starken Männer von Trump bis Erdogan. Es ist so die Diskreditierungs-Fake-News-Schiene. Und in anderen demokratischen Ländern geschieht einfach im Rahmen der Abwehr von Terror ein Prozess, dass die Geheimdienste mehr Kompetenzen erhalten, um Leute abzuhören, zu überwachen. Das heißt, der ganze Bereich Quellenschutz ist sehr in Gefahr. Und natürlich ist die anonyme Information ein sehr wichtiges Mittel des Journalismus. Wenn man die verraten muss, dann kann man die Geschichten nicht mehr machen.
Sie haben die autoritären Tendenzen in den Demokratien angesprochen, zum Beispiel Donald Trump in den USA, Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, auch in Ungarn, Polen zum Beispiel gibt es vermehrt autoritäre Tendenzen. Jetzt könnte man etwas provokativ sagen, das sei alles halb so wild, weil diese starken Männer sind gewählt und vielleicht legt das Wahlvolk auf andere Dinge mehr Wert als auf Meinungsäußerungs- oder Medienfreiheit?
Medienfreiheit ist ein Ding, das man vielleicht zu wenig spürt, was es bedeutet. Das ist das eine. Also ich denke, wenn man Leute fragen würde, was ist wichtig, würden sie nicht sagen Medienfreiheit, sondern sie würden sagen Demokratie. Das stimmt, die Leute wurden mehr oder weniger demokratisch gewählt, da könnte man auch streiten darüber. Demokratie basiert aber darauf, dass ich mir eine Meinung bilden kann und dass ich sie mir frei bilden kann. Also jetzt das extreme Beispiel Türkei, das Land ist innerhalb von 12 Jahren um 100 Plätze abgesackt in der Rangliste. Und das heißt auch, ich kann mich gar nicht über die andere Seite informieren, wenn die andere Seite zum Schweigen gebracht wird.
Wenn wir den Blick auf Europa werfen, dort ist die Situation allgemein für Medienschaffende ziemlich gut. Und doch hat sich die Situation in den letzten 5 Jahren laut ROG massiv verschlechtert, um über 17%. Ist das jetzt eine generelle Entwicklung, die viele Länder betrifft, oder ziehen da einzelne gravierende Fälle den Schnitt nach oben?
Es ist leider eine generelle Tendenz. Also einerseits mit dem Aufkommen von starken Männern, Polen, Ungarn auch, auf der anderen Seite, dass eben sehr viele Länder eine Gesetzgebung machen, die das Ausspähen, das Überwachen legitimiert und auch sehr strenge Strafen androht, wenn zum Beispiel Material aus Leaks weitergegeben wird. Das geschieht in verschiedenen Ländern, also auch im Vereinigten Königreich, in den USA, in Frankreich, in Deutschland hat es letztes Jahr ein neues BND-Gesetz gegeben, das sehr weitreichende Kompetenzen für die Geheimdienste eben eröffnet.
Werfen wir als letztes noch einen Blick auf die Schweiz. Sie steht auf Rang 7. Problematisch ist laut ROG vor allem die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Medien, dass bei den Redaktionsstellen massiv abgebaut wird und immer weniger Medienunternehmen immer mehr Titel haben. Bedenklich ist auch, dass immer mehr Publireportagen und Sponsored Content publiziert wird. Warum sind diese Publireportagen Sponsored Content, warum ist das so problematisch?
Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass ich als Konsumentin, um mir eine freie Meinung bilden zu können, weiß, woher die Dinge kommen. Und meistens ist es ja bei gesponserten Reportagen nicht wahnsinnig groß vermerkt, dessen Interessen da dahinter stehen. Und das andere ist, wenn ich eine Zeitung oder eine Webseite habe, auf denen die Hälfte Sponsored Content ist und die andere Hälfte ist von der Redaktion, glaube ich der Redaktion auch nicht mehr, kann die Quelle nicht mehr sicher ausloten. Und das heißt einfach, die Glaubwürdigkeit ist in Gefahr.
Bettina Büsser ist Koordinatorin von Reporter ohne Grenzen Deutschschweiz. Alle Details zur Weltrangliste der Pressefreiheit 2017 gibt's im Netz auf reporter-ohne-grenzen.de.
Rabe Info.
Ölkonzerne und Tankstellenbetreiberinnen in Afrika machen ein großes Geschäft mit minderwertigem Diesel. Vor einem halben Jahr enthüllte die entwicklungspolitische Organisation Public Eye, dieser Diesel ist extrem schmutzig und gefährdet die Gesundheit von vielen Menschen in den Großstädten Afrikas. Messungen zeigten, die Schmutzpartikel, die durch diesen Billigdiesel entstehen, übersteigen Grenzwerte, die hier in Europa nie erlaubt wären. Das Problem? In vielen afrikanischen Ländern gibt es keine oder nur sehr schwache Schadstoffgrenzwerte. Im Moment noch. Public Eye scheint mit dem Dirty Diesel-Enthüllungen etwas bei den Betroffenen ausgelöst zu haben. Zwar nicht überall, doch bei ein paar wichtigen Akteuren schon. Michael Spahr hat die Details.
Es ist ein perfides Spiel, das die großen Konzerne in vielen afrikanischen Ländern spielen. Billiger und extrem schmutziger Diesel, der in Europa und Nordamerika verboten wäre, wird schamlos zum Verkauf angeboten. Oft in Tankstellen, die auch den großen Rohstoffkonzernen gehören. Mit einer spektakulären Aktion hat die entwicklungspolitische Organisation Public Eye letzten Herbst auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Sie ließ einen Container mit schmutziger Stadtluft aus Ghana nach Europa bringen. In Genf übergab sie dann diesen Container und eine Petition mit 20.000 Unterschriften dem Rohstoffkonzern Trafigura. Auf die Frage, ob diese Aktion bei den Rohstoffkonzernen ein Umdenken angeregt hat, sagt Andreas Misbach von Public Eye.
Nein, die Firmen haben sich nicht bewegt, sie sind nicht bereit auf dieses Geschäft zu verzichten. Wir hatten verschiedene Gespräche mit den Firmen und die Firmen stellen sich auf den Standpunkt, es ist legal, solange die Standards so sind, machen wir ja nichts anderes als ein legales Geschäft. Illegitim ist es trotzdem, die UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sagen ganz klar, ein Unternehmen kann sich nicht auf die Legalität berufen, wenn die Gesetze nicht ausreichend sind, um die Rechte der Menschen zu schützen. So wie das eben mit diesen völlig veralteten Treibstoffstandards der Fall ist.
Zu lukrativ scheint das Geschäft mit schmutzigem Diesel, solange viele Länder keine Umweltstandards einführen, welche diese Treibstoffe verbannen. Und gerade hier gab es auch Erfolge dank der Aktion und den Enthüllungen, sagt Andreas Misbach, Leiter Rohstoffe bei Public Eye.
5 afrikanische Regierungen nach der riesigen medialen Behandlung unseres Berichts in Westafrika selber, auch in den internationalen Medien, aber dass es eben auch in Westafrika ein ganz großes Thema wurde, war entscheidend. Wir haben dafür auch Partnerorganisationen gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben bei der Verbreitung des Berichts und die Druck gemacht haben in ihren Ländern, vor allem in Nigeria und in Ghana. Und eben 5 westafrikanische Länder, darunter Nigeria und Ghana, haben angekündigt, ihre Standards anzupassen.
Am 1. Juli soll es dann soweit sein. Nigeria, Benin, Togo, Ghana und die Elfenbeinküste passen ihre Schadstoffgrenzwerte an. Zwar sind diese Grenzwerte immer noch 10-mal höher als diejenigen in Europa, doch immerhin nicht mehr fast das 1000-fache, wie es bis jetzt der Fall ist. Auch auf politischer Ebene in Europa tut sich was, erzählt Andreas Misbach von der entwicklungspolitischen Organisation Public Eye.
Oder zumindest eine politische Dynamik gibt es in Holland und Belgien. wo der Stadtrat von Amsterdam, und die Stadt Amsterdam ist die Besitzerin des Hafens, die Hafenbehörde aufgefordert hat, mit den Firmen einen Ausstieg aus diesem Geschäft zu verhandeln. Da müssen wir sehen, wie weit es geht. Es hat auch zu Bewegung auf der Ebene der nationalen Regierung der Niederlande geführt. Die nigerianische Handelsministerin hat im Dezember gemeinsam mit der Umweltministerin von Nigeria zu einer internationalen Konferenz nach Den Haag eingeladen, wo alle beteiligten Akteure, also auch Firmen, andere Regierungen, die OECD, wir, eingeladen wurden, um Lösungen für das Problem zu diskutieren.
Dank Vorstößen aus dem Europäischen Parlament wird jetzt auch auf EU-Ebene über Lösungen diskutiert, wie schmutziger Diesel aus dem Wirtschaftskreislauf verbannt werden könnte. Etwas anders sieht es in der Schweiz aus, wo viele Rohstoffkonzerne aus steuertechnischen Gründen ihre Hauptsitze haben.
Gar nichts ist einmal mehr geschehen in der Schweiz, wo sich die Schweizer Regierung offensichtlich nicht bemüßigt fühlt, auf diesen Skandal zu reagieren. Das zeigt nur umso deutlicher, dass es in der Schweiz eben die Konzernverantwortungsinitiative braucht, die eingereicht ist und über die wir in gut zwei Jahren abstimmen werden, um solche Geschäfte, die auf Kosten der Gesundheit der Menschen getätigt werden, zu beenden.
Sagt Andreas Missbach von der entwicklungspolitischen Organisation Public Eye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 26. April. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spar und Wilmar Rall. Und bleibt noch dran, hier kommt jetzt gerade unsere Kultursendung Subkutan. Heute kommt leider niemand für die Vorschau mehr im Studio besuchen. Meine Kolleginnen sind nämlich noch in der Küche am Kochen. Dafür gibt es einen kleinen Audio-Teaser.
Maulwurm-Falafel, die ich mache, da bin ich überzeugt, da wird niemand merken, dass dort Insekten drin sind. Und sie sind auch fein, sie sind wie normale Falafel. Also nein, es passiert wirklich nur im Kopf.
Das war es vom Info für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.